Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Vor kurzem hatten Literaturliebhaber, Büchernarren, Leseratten sowie Powerleser Grund zur Freude. Eine Woche Literaturfestival auf der Burg Sonnenberg. Aber nicht, dass es jetzt damit genug wäre mit der Literatur. Am Ende dieser Woche, nämlich am 3. September, geht es weiter mit den Literaturtagen. In Wiesbaden seit Jahren eine feste Größe. Und wer sich für die Kultur in unserer Stadt interessiert, kann sich über solche Angebote nur freuen. Die Literaturtage gibt es seit 1986. Lauschen wir kurz unserem früheren Oberbürgermeister Achim Exner, der sie hier eingerichtet hat.
Ich konnte natürlich als Oberbürgermeister das ein oder andere, was mir auch selber Spaß gemacht hat, durch und umsetzen. Ich erinnere mich, mich hat immer beeindruckt, dass in unserer Partnerstadt Klagenfurt dieser Ingeborg-Bachmann-Preis eine ganz besondere literarische Veranstaltung war. Und sowas hätte ich gerne in Wiesbaden auch gehabt. Dann haben wir einfach mal alle Preisträger des Ingeborg-Bachmann-Preises zu Lesungen in einer Woche nach Wiesbaden eingeladen. Und das war natürlich ein einmaliges Ereignis. Die Literaturtage sollten aber fortgesetzt werden. Und dann war die eigentlich blendende Idee zu sagen, wir suchen uns einen berühmten Literaten und geben ihm Raum und Mittel, damit er diejenigen Schriftstellerkollegen nach Wiesbaden einlädt, die er für wichtig hält. Und wir haben uns da überhaupt nicht eingemischt. Das waren immer ganz fantastische Woche und ich war, wann immer ich konnte, dabei. Ich erinnere mich besonders noch an Walter Jens und Inge Jens, die hier gelesen haben und tolle junge Leute hierher geholt haben. Monika Maron, alles, was eigentlich in der Literatur in Deutschland etwas zu sagen hat, waren Gast in Wiesbaden. Macht auch den intellektuellen Teil der Stadt und die sich dafür interessieren, die fanden da einen Weg, um sich auch mit der Stadt zu identifizieren.
Jetzt also in Kürze die 23. Ausgabe der Wiesbadener Literaturtage. Gastgeberin ist diesmal Adriana Alteras, Autorin, Schauspielerin, Regisseurin. Hierzulande mit ihrer Arbeit wohl bekannt im Theater und selbstverständlich im Literaturhaus. Adriana Alteras hat viele Begabungen und wer sie schon gehört, gesehen oder gelesen hat, schätzt ihre spezielle Gabe, den Humor. Wir können also gespannt sein, welches Programm sie vorhat. Und darüber hätten wir natürlich gern in dieser Sendung mit ihr gesprochen, aber sie macht gerade Ferien und die gönnen wir ihr von Herzen. So treffen wir also Susanne Lewalter, Chefin des Literaturhauses. Sie kennt Adriana Alteras schon lang und hat sie als Gastgeberin ausgesucht. Susanne, im Zusammenhang mit Adriana Alteras fallen oft Zuschreibungen wie komisch, tief traurig, herzergreifend. Was sagt das über Sie? Wer ist die diesjährige Kuratorin? Bitte stell sie vor.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung in deine Sendung, liebe Jutta. Das ist gleich eine ziemlich knifflige Frage. Ich glaube, man kann sie schwer beschreiben, nur mit Worten, man muss sie wirklich erleben. Diese Adjektive, die jetzt gefallen sind, die resultieren natürlich auch aus den Themen, die Adriana Alteras behandelt. Sie kommt ja aus einer jüdischen Familie, ist in Kroatien geboren, ist sozusagen durch verschiedene Länder erstmal migriert, bis sie nach Deutschland gekommen ist, über Italien nach Deutschland gekommen. Und natürlich sind solche Migrationserfahrungen nicht gerade oft eine leichte Kindheit. Da hat man dann schon einiges erlebt. Wir wissen natürlich auch alle, dass die Shoah auch spätere Generationen in jüdischen Familien noch traumatisiert. Und sie ist aber gleichzeitig auch eine sehr energievolle, fröhliche, tatkräftige Frau, sehr witzig auch und Ja, und dadurch bekommt auch ihr Humor oft so eine melancholische Note. Und das ist eine ganz schöne Melange, muss man sagen, bei Adriana Alcaraz. Und das macht auch das Besondere bei ihr aus, finde ich, an ihrer Person und auch an ihrer ganzen künstlerischen Arbeit.
Wie wählst du denn die jeweiligen Gastgeber oder Gastgeberinnen aus? Du hast Adriana Alteras schon lange gekannt und plötzlich denkst du, ach, ich könnte sie mal einladen, ja? Hast du dann so eine Eingebung oder hast du eine lange Liste mit Namen?
Das ist immer sehr unterschiedlich. Also ich mache, wenn ich jemanden erlebe, der irgendwie eine besondere Figur ist und auch sehr vielfältig in seinem Werk und seinem Schaffen, dann habe ich das schon, taucht bei mir automatisch im Kopf so ein Glöckchen auf, das sagt, ah, Literaturtage, wäre das etwas für meine Liste. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich verzweifelt überlegt habe, oh Gott, wen könnten wir denn dieses Mal einladen, weil wir dann irgendwie sagten, wir wollen ja auch immer ein bisschen abwechseln vom Alter, von der Herkunft, vom Geschlecht, also dass wir da so ein bisschen Abwechslung drin haben. Es ist auch nicht nur ich, die sich das überlegt, bei uns ist das ganze Team natürlich mit drin, samt meinen Freunden und so weiter. Also wie gesagt, immer wenn ich jemanden erlebe, den ich als sehr charismatisch und toll empfinde, dann taucht bei mir schon so ein inneres Glöckchen auf.
Und dann gehst du zu Freunden und Bekannten und testest das mal.
Ja, ich teste natürlich auch oft, auch gerade bei Menschen, die jetzt gar nicht so literaturaffin sind, wie bekannt ist eigentlich der Name. Manchmal hat man den Effekt, dass die Leute vom Gesicht bekannt sind, aber vom Namen her nicht. Und dann teste ich das auch immer so ein bisschen aus, wie funktioniert das.
Ist es manchmal stressig, die richtige Person zu finden? Plaudere mal aus dem Nähkästchen.
Ja, also ich habe auch schon Absagen erlebt. Also so ist es nicht. Das kann dann auch mal stressig werden, wenn man dann das Gefühl hat, oh, die Zeit läuft einem davon. Oder manchmal können auch irgendwelche internen Sachen sein, dass irgendwelche der Haushalt noch nicht freigegeben ist oder der Dezernentenwechsel bevorsteht und man dann erst mit dem neuen Dezernenten das abspricht und dann kann man ein bisschen in Zeitnot geraten. Also ich kann mich erinnern tatsächlich, als ich Roger Willemsen angefragt habe für die Literaturtage 2011, hatte er die ja gemacht und da war ich ziemlich spät dran und da habe ich kurz vor meinen Sommerferien über den Verlag eine Anfrage losgeschickt. Und da hat er also wahnsinnig goldig zurückgeschrieben, weil ich eben geschrieben hatte an meiner Anfrage, es wäre ganz toll, wenn Sie mir bald antworten könnten. Und ich bin dann auch in den Ferien. Und dann hat er eben irgendwie, ich glaube, im Betreff der E-Mail geschrieben, fröhlich winkend und hat dann eben geschrieben, ja, also das sei ja ein Angebot, was man überhaupt nicht ausschlagen kann. Und er macht das total gerne und hat mir dann eben schon ganz nett einen schönen Urlaub gewünscht und dass er sich dann freut, wenn wir nach meinem Urlaub telefonieren. Und sowas, also den kannte ich vorher noch überhaupt nicht persönlich. Das fand ich sehr, sehr nett, muss ich sagen. Und da bin ich dann auch sehr fröhlich in den Urlaub gefahren.
Über das Programm von Adriana Alteras werden wir uns ausführlich unterhalten. Zunächst aber blicken wir zurück auf vergangene Literaturtage. Ein Highlight gleich zu Anfang. 2011 hieß der Gastgeber Roger Willemsen. Schön, dass du gerade eben über ihn gesprochen hast.
Ja.
Und mit ihm gab es etwas Neues, nämlich ein Angebot unterschiedlicher Disziplinen, Literatur, Film und Musik. Hören Sie einen Ausschnitt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Blauen Stunde vom Juni 2011. Zuvor aber Musik Caravan, gespielt von Michel Petrucciani, dem französisch-italienischen Jazzpianisten, dem sich Roger Willemsen eng verbunden fühlte. Roger Willemsen in der Blauen Stunde.
Wie ist das gewesen, als Sie den Auftrag oder das Angebot angenommen haben, in Wiesbaden die Literaturtage als Gastgeber zu bestreiten? Sind Ihnen da Vorgaben gemacht worden?
Das Wunderbare ist, ich war vollkommen frei. Und das war auch eine der Voraussetzungen, es zu machen. Denn wenn es einen Sinn bei so einem Festival geben kann, dann muss er ja auch darin bestehen, dass man das Verständnis eines Menschen von Literatur versucht, aufs Publikum zu übertragen. Das ist ja jeden Abend auch, sage ich vorsichtig, mein Publikum. Das heißt, die trauen mir, dass ich ihnen einen Abend hinsetze, den sie hinterher nicht bereuen werden. Sie finden meine Freunde dort vor, wie Anke Engelke oder Matthias Brandt oder auch Gerd Skobel oder auch Thomas Ebermann. Und sie finden gleichzeitig etwas von dem, was ich denke, was wertvoll ist an Literatur wieder. Und wenn ich das übertragen kann auf ein Publikum und manchmal das Gefühl habe, selbst am nächsten Tag wird noch über den vorangegangenen Abend gesprochen, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt und dann ist es auch gut, wenn man mich freilässt, zu entscheiden, wie ich glaube, entscheiden zu sollen.
Aber diese Brücke, wie Frau Liewalter das genannt hat, diese Brücke zu anderen Kulturformen, ist das eine Vorgabe gewesen oder haben Sie das selbst so gewünscht?
Die Brücke zu schlagen zwischen der Literatur und den anderen Bereichen des künstlerischen Arbeitens, das war alleine meine Vorgabe. Das war eine der ersten Sachen, die ich wusste, dass ich gedacht habe, meine eigenen Interessen sind vielfältige und dass der Jazz eine Rolle spielen würde als Huldigung an den großen Sohn der Stadt, Volker Kriegel, der hier zumindest gewohnt hat, wenn er auch nicht hier geboren ist. Das war mir klar. Und dass es gute Jazztexte geben würde oder dass ich den Film gerne vorstellen würde, dass ich mit Jörg Steinmetz jemanden haben würde, dessen Fotografie ich so sehr schätze und der als Autor und Fotograf auch in den näheren Umfeldkreis der Literaturarbeiter gehört. Das war Grundvoraussetzung.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit dem Wiesbadener Publikum?
Das Wiesbadener Publikum war gut. Es war sehr aufnahmefähig, zum Teil sehr intelligent. Das war wahrnehmbar an Abenden, die eigentlich von der Materie her schwieriger waren. Ich hätte mir an den ersten Abenden ein bisschen mehr Publikum gewünscht, aber ich selber habe auch keine Erfahrung damit, wie viel Publikum man fest einrechnen kann, wenn man in eine fremde Stadt kommt. Ich kenne meine eigenen Abende. Ich weiß, wie viele Leute ich selber erwarten darf, wenn ich einen Soloabend mache. Und das kann man eben nicht immer übertragen auf jede Veranstaltung, die man kuratiert.
Was interessant ist, wäre zu wissen, aber wahrscheinlich ist das schwer rauszukriegen, ob es sich um die gleichen Zuschauer handelt oder ob Sie neue Zuschauer herangezogen haben durch Ihre Programmmischung.
Das kann ich Ihnen ein wenig sagen, denn wir haben die große Überraschung erlebt, dass wir manchmal das Publikum fast vollkommen ausgetauscht haben. Wir hatten einige Leute, die wir immer wieder abends erkannt haben, die anhänglich waren an das Festival. Es war aber richtig auffällig, dass an dem Matthias Brandt-Abend zum Thema Literatur und Jazz und an dem Abend, sagen wir mal, von Thomas Ebermann über Michael Sebastian, er ein ganz anderes Publikum gesessen hat. Sehr aufnahmefähig, sehr intelligent in der Reaktion, das kann man ja merken, aber ganz gewiss ein anderes Publikum als das, was zum Querulantenabend zu mir und Anke Engelke gekommen ist. Das war ein amüsierfähiges, ein ebenfalls geistiges, sehr wendiges, denn es ist ein anstrengender Abend trotz allen Humors. Und dann muss ich sagen, und das will ich auf keinen Fall vergessen, ich habe eine Veranstaltung für 3 Schulen gemacht im Ministerium und zwar über Afghanistan und Guantanamo. Und ich habe lange nicht erlebt, dass Schüler so intelligent fragen, so gut vorbereitet in so eine Veranstaltung gehen und gleichzeitig so enthusiastisch sich mitbewegen lassen. Das war wirklich eine ganz besonders schöne Veranstaltung dadurch, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte mir oft von Journalisten Fragen gewünscht, wie die von diesen Schülern.
Und zum Beispiel?
Zum Beispiel die Fragen nach der Rechtssituation, in der die Häftlinge nach Guantanamo gebracht worden sind, nach dem Vorleben von dort, nach den Widrigkeiten, die man zu absolvieren hat, wenn man sich nachts mit Taliban verabredet, um einer Initiative folgend, die beide vereint, nämlich mich und die, das ist das Einzige, was uns vereint, nämlich Guantanamo zu schließen. Und es war einfach in der Vorsicht, auch in der Kritik, ein Mädchen hat gesagt, verharmlosen Sie nicht die Taliban, hat erzählt von ihrer Mutter und von ihrem Vater. Und dann hat man sich ausgetauscht darüber, warum Gespräche mit Taliban unerlässlich sein werden und es gibt auch keinen Friedensprozess, der darüber nicht sich vollzieht. Deshalb auch die Bigotterie, wenn Herr Nebel dann hingeht und sagt, mit denen darf man nicht reden und ich kann hundertprozentig sagen, dass es nicht mehr lange dauern wird, dann wird seine eigene Partei gar nichts anderes tun können, als sich an diesen Verhandlungen zu beteiligen oder sie zu favorisieren. Also das wurde von Schülern weit mehr gesehen und die haben auch so nationale Interessen überbrücken können. Es war auch so doll, dass die Menschenrecht als Menschenrecht erkannt haben. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit in der jüngeren Veranstaltung mich gegen die Tötung von Osama Bin Laden ausgesprochen und gegen das Werfen seiner Leiche ins Meer, weil das in Afghanistan noch viel schlimmer als die Ermordung gefunden wurde, dass man ihn ins Meer geworfen hat, weil die Muslime keine Seebestattung kennen. Das war in diesem Saal Konsens und zwar auf der Basis von Menschenrecht. Und das muss ich sagen, hätte ich so nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, ich bewege mich da in der Minderheitenposition. Redaktion und war sehr erstaunt, dass die auch gesagt haben, dafür haben wir Völkerrecht. Sonst brauchen wir Herrn Mladic nicht vor, das Gericht in Den Haag zu stellen.
Das ist nun ein politisches Thema gewesen. Die Frage ist, welche Erfahrungen haben Sie mit Schülern oder jungen Leuten und Kultur? Wie sind die an die Kultur ranzubringen?
Das Verbindungsstück zwischen dem Politischen und dem Kulturellen ist die Leiterfahrung. Ich kann mit Schülern in Wedding, in Problembereichen in Berlin oder in Neukölln, wo ich auch schon an der Schule aufgetreten bin, mit denen kann ich über Folter reden, weil ich ihnen erfahrbar machen kann, was das sein könnte. Schmerzerfahrung, aus der Familie rausgerissen zu sein, keinen Zugang zur Justiz zu haben. Das verstehen die sofort. Und da wird es mucksmäuschenstill im Saal. Und wenn ich ihnen dann sage, schaut euch einen Helden bei Dostojewski an, oder wenn ihr unbedingt wollt, dann kann es auch meinetwegen bei einem Gegenwartsautor gleich welcher Provenienz sein. Das verstehen sie. Das ist das der allgemeine Nenner. Und wenn ich sage, ich verstehe nicht, warum ich mich für einen Helden bei Dostojewski interessieren soll und für ein Opfer eines Folterlagers in Guantanamo nicht, ich verstehe diese Arbeitsteilung nicht im Kopf. Ich bin ausgebildet, Empathie zu zeigen, nicht nur, sondern sie zu empfinden. Das ist das, was Literatur unter anderem tut, Einfühlung raffinierter zu machen. Und wenn ich diese Einfühlung auf Texte anwende, wer sagt mir eigentlich, dass die endet? Wo es sich um einen Straßenbahnschaffner oder um eine Hotelrezeptionistin oder um ein Folteropfer handelt?
Wir kommen mal zu den Enden der Welt. Sie haben Länder besucht, Enden der Welt beschrieben, in einem Zeitraum von 30 Jahren. Als Sie damit angefangen haben, hatten Sie die Absicht, sich auf diese Enden schon zu kaprizieren, oder ist es nachher entstanden?
Das ist nachher entstanden und ich habe dann schließlich einige Reisen für das Buch gemacht. Aber man stellt irgendwann fest, dass man im Laufe der Jahre immer angezogen war von bestimmten Landschaften. Und dann fragt man sich, woher kommt das eigentlich, dass man sich gerade diese unbehausten, menschenabweisenden Landschaften ausgesucht hat. Was fasziniert einen da? Warum verweilt man da, wo es nichts zu fotografieren gibt, wo die Menschen wunderlich sind, wo die Natur herrscht und der Mensch in der Defensive ist, anders als bei uns. Und da ich immer und überall schreibe und immer Notizen mache, deshalb hatte ich von all diesen Reisen sehr viele Seiten beschriebenes Material.
Schon vor 30 Jahren?
Schon vor 30 Jahren. Und wenn ich heute eine Geschichte erzählen wollte, die mir damals in Kanton passiert ist, in China, dann konnte ich die heute noch in meinem Tagebuch wiederfinden, weil da drin steht, wie eine Limonade in Kanton vor 30 Jahren hieß.
Ich habe mir vorgestellt, jemand, der so mit Sprache umgeht wie Sie, ist in diesen Ländern, Sie sind vieler dieser Sprachen nicht mächtig. Ist das auch eine Enderfahrung für Sie gewesen, sich nicht in dieser Weise mit den Menschen unterhalten zu können oder nur auf reduzierte Weise?
Ah, Sie sprechen mir aus der Seele. Das ist eine der bestimmenden Erfahrungen von persönlicher Begrenzung. Ich habe immer, wenn ich gefragt werde, wo ist denn Ihre Heimat, habe ich gesagt, meine Heimat ist die deutsche Sprache. Im Augenblick, wo ich sprechen kann in meiner Sprache, beantwortet werde, auch durch Sprache, Einfluss nehme, habe ich das Gefühl, zu Hause zu sein. Im Augenblick, wo ich im Dschungel von Indonesien niemanden mehr finde, der meine Sprache oder auch nur Englisch spricht, bin ich auf mich immer wieder zurückgewiesen und die Kinder starren mich an und ich muss reagieren und muss mich mimisch verständigen. Ich werde selber kindisch, weil kleinste Dinge plötzlich rührend sind, wichtig werden in der Kommunikation. Also das kann ich wirklich sagen, dass in dem Augenblick, wo ich gar keine Vermittlungsmöglichkeiten mehr hatte, ich ganz sicher ein Ende, eine Grenze empfunden habe, ja.
Und geht es darum, auch das Gefühl der Fremdheit, dieser Fremdheit auszuhalten?
Ja, weil man ja so etwas wie das innere Ausland dabei bereist. Also man kann, wenn man in Wiesbaden bleibt, nicht mehr sich wirklich erneuern. Man muss die eigenen Konjunktive bereisen. Man muss sagen, wer wäre ich? Wer könnte ich sein? Wer wäre ich gewesen? Und das geht nur, wenn man sich in Zustände bringt, die man eben in der beheimateten Welt so nicht finden wird. Das ist ja das Einzige, was den Reisenden dann wirklich auch beschenkt und zugleich bedroht. Das ist dieses dauernde Übertreten von Grenzen, die er nicht zu Hause übertreten hat. Und insofern konnte er das auch nicht vorwegnehmen, wer er sein würde. Das muss er sinnlich direkt erfahren.
Soweit Roger Willemsen im Juni 2011. Es hatte ihm gut gefallen in Wiesbaden. Weitere Auftritte mit ihm waren geplant, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Willemsen starb im Februar 2016. Susanne, hat Roger Willemsen mit seinem Programm über alle Sparten hinweg Maßstäbe gesetzt?
Hat er schon, muss man sagen, weil er einfach unglaublich viele Leute erreicht hat durch seine Natur, durch sein Naturell, muss man auch sagen. Also er ist ja wirklich eine sehr, sehr gewinnende Persönlichkeit. Ich habe noch nie jemanden erlebt wie ihn, der so gut zuhören kann auch. Also er ist eben nicht nur der typische Star, der auf der Bühne steht und seine Show abzieht. Er ist ein sehr, sehr guter Zuhörer und er hat wirklich Maßstäbe gesetzt. Maßstäbe, würde ich sagen, die bisher noch niemand auch so noch übertroffen hat. Es ist wirklich was ganz Besonderes mit ihm gewesen.
Hat Willemsen auch Schülerveranstaltungen erfunden oder hat es das vorher schon gegeben?
Ja, es gab vorher schon Schülerveranstaltungen. Es gab übrigens davor auch schon spartenübergreifendes Programm. Also Margrethe de Moor zum Beispiel 2003 hat er auch schon klassische Musik eingeladen. Also das war nicht neu von Roger Willemsen, aber neu war, dass er es mehr in Richtung Entertainment auch geöffnet hat. Also Anke Engelke war damals da. Und er hat eben, weil wir wussten, dass der Andrang bei Schulklassen sehr hoch sein wird, wir haben damals eben mehrere Schulklassen in einen großen Saal eingeladen. Sonst ist immer der jeweilige Gastgeber oder die Gastgeberin in die Schule gegangen. Und da haben wir gewusst, da wollen so viele Schulen ihn hören. Und dann sind wir tatsächlich mit 400 Schülerinnen und Schülern dann zusammengesessen und man hätte eine Stecknadel fallen hören können.
Ich fand seinerzeit seine Formulierung wunderbar, man solle sein inneres Ausland bereisen, die inneren Konjunktive. Und ich habe mir dann überlegt, gilt das auch für die Literatur, das innere Ausland zu bereisen?
Würde ich schon sagen, weil es gibt ja bestimmte Erfahrungen, die man noch nicht gemacht hat. Deswegen finde ich auch, dass die Metapher des Reisens oder eben des Fremden, dass man sich etwas Fremdes versucht anzueignen oder zumindest versucht, sich vertrauter zu machen mit dem Fremden. Das finde ich eine schöne Metapher für Literatur.
Eine weitere blaue Stunde stellte den Gastgeber vom Juni 2015 vor, Christian Brückner. Brückner ist vor allem als Synchronsprecher von Robert De Niro bekannt und bemerkenswert als Verleger von Hörbüchern. Parlando heißt sein Verlag und er hat alle Bücher selbst eingesprochen, bis auf eine einzige Ausnahme. Erwin Chargaff, der berühmte Biochemiker, wollte seine Autobiografie Das Feuer des Heraklit selbst lesen. Susanne, die Entscheidung für Christian Brückner hat 2015 stark polarisiert. Warum?
Ja, weil er zum ersten Mal eben kein Autor oder keine Autorin war. Das war natürlich etwas Neues. Wir haben damals uns entschieden, auch mal einen Hörbuchsprecher, oder in dem Fall ist er ja auch Verleger, einzuladen, die Literaturtage zu kuratieren, eben weil Hörbücher natürlich in den letzten Jahren unglaublich erfolgreich geworden sind. Mittlerweile sind ja mittlerweile digital, also man kauft keine CD mehr, aber es gibt natürlich immer noch Hörbücher, wenn auch in einer anderen physischen Form. Und wir wollten dem Rechnung tragen. Er ist ja da auch einer der bekanntesten und bedeutendsten Sprecher und als Stimme allen bekannt. Und ich glaube, am Anfang hat es ein bisschen polarisiert, weil es eben von der Tradition abgewichen ist. Aber ich glaube, viele waren auch neugierig, mal den Menschen hinter dieser bekannten Stimme kennenzulernen.
Sicher war die Art, wie er sprach und Texte vortrug, ungewohnt. Er zelebrierte jedes Wort. Erinnerst du dich daran?
Ja, schon. Also er hat schon einen ganz eigenen Ton, muss man sagen. Aber also ich persönlich höre ihm sehr, sehr gerne zu, muss ich sagen. Also sogar am Telefon.
Am Telefon spricht er vielleicht ein bisschen schneller.
Ja, aber trotzdem, er ist auch ein nachdenklicher Mensch. Er ist eher langsam in allem, auch wie er spricht, also auch wenn er privat spricht. Er denkt erst, bevor er spricht. Aber so ein riesiger Unterschied ist es nicht, finde ich, vom Ton.
Herr Brückner, Sie sind der
erste Gastgeber, der kein Schriftsteller ist. Wie fühlen Sie sich dann in der Rolle?
Sie macht mir schon Spaß gewissermaßen. Wie heißt das? Quereinsteiger zu sein, das ist schon immer was ganz Schönes. Natürlich macht es mich auch ein ganz kleines bisschen unsicher. Ich denke, wie weit bin ich nun wirklich? Wie weit erfülle ich die Kriterien, die meine schriftstellenden Kollegen, ich sage so mal, Schriftsteller und Kollegen ganz selbstverständlich mitbringen und ausfüllen können. Aber klar, diese Herausforderung als Erster was Neues zu machen, also für mich Neues, das ist gut.
Welche Rolle spielen Sie denn?
Die des vermittelnden Liebhabers.
Als Vermittler haben Sie jetzt das Programm konzipiert, der diesjährigen Literaturtage. Welches Konzept hatten Sie denn?
Ich habe dem Ganzen, und das habe ich eigentlich dann ziemlich, nachdem ich meine Aufgabe akzeptiert hatte und zugesagt, habe ich ziemlich schnell das Motto gefunden, also eines, das mir einleuchtete und mir auch sinnvoll schien, nämlich, das nennt sich ja im Untertitel sozusagen, wie Sprache geht und wie Geschichten kommen, und wie Sprache geht soll halt heißen, wie funktioniert Sprache, was, in welchen Erscheinungsformen taucht sie auf, wie vermittelt sie sich zu unserem Leben, ganz verschieden natürlich. Und wie Geschichten kommen, das heißt, was daraus dann alles entsteht, wenn die Sprache ins Laufen und ins Gehen gekommen ist, was daraus werden kann. Und der Gedanke war tatsächlich auch dieses Genreübergreifende zu finden, so wie mit der Musik. Das heißt, ich habe schon versucht, diesen ganzen Begriff der Literatur insgesamt zu erweitern, aufzubrechen und ganz andere Facetten eben, wo man sagt, wieso, was hat denn das jetzt damit zu tun? ist tatsächlich, wie Sprache geht in ihren verschiedensten Facetten und eben nicht nur hohe Literatur, sondern ja, Blüten nach allen Richtungen, also ich meine blühende Sprache.
Also wie Sprache geht, das wollen Sie vermitteln, wie Sprache geht an verschiedenen Beispielen. Das, was Sie gesagt haben, das ist etwas theoretisch, philosophisch und vielleicht,
ach je.
Vielleicht für manche ein bisschen schwer zu verstehen.
Ja, aber, und das stimmt, darüber zerbreche ich mir auch manchmal den Kopf, ist es vielleicht sehr, sehr anspruchsvoll, aber in dem Augenblick, wo ich diese Funktion jetzt als Gastgeber dieser Wiesbadener Literaturtage akzeptiert habe, denke ich, muss es auch bei mir liegen, was ich daraus mache. Denn ich darf sagen, ich habe mich jetzt gar nicht darum gekümmert, wie ich zu der Ehre der Einladung komme, unter welchen Gesichtspunkten ich eingeladen worden bin, und muss dann vermuten, dass es auch mit dem zu tun hat, was mein Geschmack ist, was mein Interesse ist und was meine Überzeugung ist. Das müsste dann auch bei dieser Gelegenheit stattfinden. Also da will ich mich jetzt nicht, da wollte ich mich auch gar nicht groß rückversichern, sondern ich habe die Gäste ausgesucht, die mir geeignet erschienen. Und
da Sie eingeladen sind, können Sie sagen, was Sie wollen.
Danke.
Auch in dieser Sendung.
Danke sehr.
Sie hörten Heinz Sauer und Michael Wollny mit ihrer Interpretation des Stücks »Wenn der Pastor im grünen Hemd«. Auch sie waren Gäste bei Christian Brückners Literaturtagen. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir haben noch einen Ausschnitt aus den Literaturtagen vom September 2019 für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gastgeber war Eva Menasse, die sich nach ihren Worten wie eine Pilotin einer großen Maschine fühlte, als Kuratorin ein Veranstaltungskonzept zu erarbeiten. Eva Menasse, was hat sie denn dann dazu bewogen, letztendlich dann doch zuzusagen? Was hat sie denn dann doch gereizt?
Gereizt hat mich natürlich dieses große Geschenk, eine Woche Wunschprogramm zu machen. Ja? Also das ist ja was, worüber man gar nie nachgedacht hat, ob man das mal möchte. Aber wenn es dann kommt, dann denkt man schon, hey, geil, ja? Ich kann da jetzt jeden Abend sagen, was läuft. Ne? Also die Sache selbst ist wahnsinnig attraktiv, dass diese Macht mal zu haben.
Aber Sie haben gesagt, wie Sie ausgewählt haben, nach Lust und Laune. Also sagen Sie uns noch was dazu, wir wollen mal so einen Prozess nachvollziehen können. Man darf also eine Woche kuratieren und dann...
Ja, das ist, glaube ich, so, wie wenn man sagt, man macht jetzt eine Party abends und wenn die Gäste kommen, sollen 5 oder 7 Lieder gespielt werden. Ja? Und dann wird irgendwie schon sehr schnell klar, welche das sind. Also es gibt, jeder hat viele Sachen, die er mag, aber so die richtigen Totalknaller, die müssen es dann auf jeden Fall sein. Und das war klar, Kreisler, es muss ein Abend Kreisler sein. Ich habe gar nicht zu hoffen gewagt, dass ich die Tochter gewinnen würde. Als dann Sandra Kreisler sehr schnell zugesagt hat, war ich schon glücklich. Und dann war klar, ich mache einen Abend Doderer, weil das mache ich immer. Ich bin sozusagen die Doderer-Wanderpredigerin in Deutschland und das klappt auch. Ich kann die Leute für bestimmte Texte von Doderer begeistern. Da war die Frage, wer soll lesen, aber Senta Berger ist natürlich auch ein super Zugpferd und die kann das super gut lesen als geborene Wienerin. Also das war dann, da ging es dann um Terminprobleme, weil Senta Berger jetzt eigentlich schon einen Film dreht und kriegen wir sie frei für diesen Drehtag, hat dann auch geklappt und so. Ja, und so handelt man sich weiter.
Die Leiterin des Literaturhauses, Susanne Lehwalter, hat gesagt, man merkt in ihrem Programm die österreichischen Wurzeln und den ganz eigenen schrägen, schwarzen Humor. Ist das so?
Ja, die österreichischen Wurzeln merkt man sicher, eben schon mit Kreisler und mit Doderer und mit Michael Glavogger. Aber das finde ich auch schön, weil die drei Länder ja irgendwie so ein bisschen auch voneinander abgeschottet, die drei deutschsprachigen Länder so ein bisschen abgeschottet voneinander leben. Also das ist mir fast ein Bedürfnis, da alle drei Länder zusammenzuführen, weil die Deutschen als größte Nation unter den dreien doch gern auf sich selbst gucken und dann so eben das gerade zu bemerken, ach ja, da kommt ja jetzt was aus Österreich und aus der Schweiz und ja, sehr interessant, ja genau, so soll das aber sein.
Sie haben ja auch in einem Text mal darüber geschrieben, über die Rezeption von Österreich in Deutschland.
Also, und umgekehrt.
Und umgekehrt, also die Deutschen sagen Österreich, oh wie schön, die schöne Landschaft und die tollen Knödel und so weiter. Ich habe aber vermisst, dass Sie auch über die Deutschen sprechen, die sagen, ach, diese wunderbaren Österreicher mit ihrem schrägen Humor.
Ja, aber das, glaube ich, gehört dazu. Also so landläufig werden die Österreicher von den Deutschen immer so als schrulliges, kleines Alpenland wahrgenommen. Ja?
Naja, und schrullig und schräg, das ist schon ein Unterschied.
Ja, ist ein Unterschied, aber ja, das stimmt schon. Ja, in dem Essay ging es um was anderes. Ich glaube, humormäßig können die Deutschen von den Österreichern was lernen. Ja? Also der Humor ist in Österreich schon sehr... Ich meine, Humor ist was Gefährliches, das habe ich auch mal in einem Essay geschrieben. Humor ist dann gut, wenn er an die Grenze geht und manchmal eben auch drüber. Und die Frage ist immer, wo für jeden individuell die Grenze ist. Und diese Grenzen verschieben sich ja auch. Also im Moment ist man viel empfindlicher. Man kann viele Witze, die früher lustig waren, kann man heute nicht mehr machen, weil dann gleich jemand sagt, das ist aber frauenfeindlich und das ist aber rassistisch und das ist aber homophob. Aber Humor geht eben an diese Grenzen dran. Und
warum kriegen die Österreicher das so gut hin?
Ja, weil sie eben ungezogener sind auch. Ja? Also dieses Nachkriegsungezogenheit, das hat man sich in Österreich leisten können, weil man gleich getan hat, als hätte man nichts damit zu tun gehabt. Und das konnte Westdeutschland, ich muss da immer deutlich unterscheiden, Westdeutschland eben nicht so einfach machen. Ja? Dadurch gibt es ja diesen kathartischen Prozess von 45 an bis, sagen wir, 89 mal. Und die Österreicher haben sich da sehr schnell davon gestohlen, aber es ist natürlich, der so gepriesene österreichische Humor hat natürlich auch was mit dem großen Anteil jüdischer Bevölkerung früher zu tun. Also da auch humormäßig verdanken wir den Juden viel. Und all das hat sich natürlich sehr stark verändert.
Wir kommen zu Ihrem Programm zurück, und zwar zu dem Anteil an politischen Themen. Was ist Ihnen da so besonders wichtig, was heutzutage unbedingt verhandelt werden muss?
Also ein ganz großes Thema meiner Besorgnis in den letzten Jahren ist ja dieses Überthema Digitalisierung. Und zwar nicht mal mehr die ganze Abhörgeschichte, obwohl ich das auch katastrophal finde, was da passiert. Und vor allem, so wie Zora del Buono gestern gesagt hat, katastrophal, wie wenig Sensibilität die Leute dafür haben, was da gerade passiert. Ja, also vor, was weiß ich, 40 Jahren war halb Deutschland auf den Barrikaden wegen der Volkszählung. Was heute passiert, das ist sozusagen, verhält sich zur Volkszählung wie eine Rakete zum Mond, zu einem Fahrrad. Ja, also das ist das 100.000-fach mehr ausspähen aus. Die wissen alles über uns und wir sind so verliebt in unsere kleinen blinkenden Geräte, dass wir da einfach mitmachen und uns das alles nicht schert. Das ist das eine, aber was mich an der Digitalisierung auch beschäftigt, ist der Einfluss, den sie hat auf unsere Umgangsformen. Also ich glaube wirklich, dass man einen Großteil dieser Häme und dieser härter gewordenen auch politischen Auseinandersetzung und des mangelnden Respekts füreinander auf Internetphänomene zurückführen kann. Also sozusagen die Art, wie im sozialen Netzwerk miteinander umgegangen wird, hat sich nach außen gestülpt und in der Gegenwart, also in der analogen Gegenwart, ist man jetzt auch so miteinander. Ja? Hasserfüllt, abwertend, menschenverachtend. Aber wie kriege ich sowas in so eine Woche Kulturprogramm rein? Und ein kleiner Teil dieses Phänomens, wie wir miteinander umgehen und was sich sozusagen zwischenmenschlich verändert hat, ist eben die Art, wie Kunst rezipiert wird. Ja? Dass es eben Shitstorms gibt, weil irgendjemandem aufgefallen ist, dass an einem Gemälde das und das nicht in Ordnung ist, und plötzlich vernetzen sich irgendwelche Menschen rund auf der Welt und schreien sozusagen laut, das muss abgehängt werden. Und da hat nun Hanno Rauterberg, der Kunstkritiker der Zeit, dieses fantastische Buch geschrieben, Wie frei ist die Kunst, in dem er diese Phänomene bündelt. Und ich finde wirklich, dass man für dieses begrenzte kleine Feld, wie rezipieren wir Kunst, was ertragen wir noch, wenn die Kunst uns nicht gefällt, dass auf diesem kleinen Feld wir genau abbilden können, was im Großen und Ganzen auch passiert. Ja? Also eine zunehmende Ignoranz, eine Art, Dinge abzuwerten. Also wenn man etwas nicht mag, dann hat das früher genügt. Dann habe ich gesagt, ich mag das nicht. Aber heute muss es weg. Heute muss es weg vom öffentlichen Platz oder aus dem öffentlichen Museum, wenn ich erkannt zu haben glaube, dass das frauenfeindlich oder homophob oder rassistisch oder sonst irgendwas ist. Ja? Das heißt, wo sind eigentlich noch die Räume, wo viel passieren darf? Das war früher immer die Kunst. Die Kunst war genau dafür da, dass dort auch das Schmutzige und das Sexuelle und das Obszöne und das Gewalttätige sozusagen im Rahmen der Kunst durchexerziert werden kann, damit wir als Menschheit auch wissen, was unsere schwarzen Punkte sind. Ja, das ist die einzige Daseinsberechtigung von Kunst, dass sie Dinge ausprobiert, die wir im normalen Leben nicht ausprobieren können. Ja, ich kann in meinen Büchern Menschen ermorden oder sterben lassen oder sich gegenseitig verletzen. Ich kann furchtbare Dinge tun, um das auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Ich tue es nicht in Wirklichkeit. Ja, das ist so einfach eigentlich. Man hat es heute total vergessen. Es ist verschwunden. Ja? Was? Auf einem Gemälde von Balthus sieht man ein Mädchen mit einem, dem der Rock hochgerutscht ist. Weg damit, das ruft zu Kindesmissbrauch auf. Das ist total verrückt. Ja? Ich halte das für gefährlich. Das ist Fundamentalismus in reinster Form. Und es gibt Gründe dafür. Und ein Grund, und das ist sehr schmerzlich für uns, ist das auch die Political Correctness, eine falsch verstandene Political Correctness dahin geführt. Das heißt, dass aus einem sehr wichtigen und guten Grund, wie sprechen wir, wie inklusiv ist unsere Sprache, wie verletzend sind wir gegenüber bestimmten Minderheiten, auch wenn wir das gar nicht wollen, dass das sozusagen in einer Weiterentwicklung dazu geführt hat, dass wir heute Sprachverbote, Sprachsäuberungen und so weiter zur Kenntnis nehmen müssen. Und das von klugen Menschen diskutieren zu lassen, das war mir ein ganz großes Anliegen.
Weil Georg Kreisler ganz unbedingt zu Eva Menasses Favoriten, um nicht zu sagen Hausgöttern, gehört, spielen wir jetzt einen seiner Songs aus dem Jahr 1957, Mein Sekretär. Jetzt also Fragen an Susanne Lewalter zum Programm der Kuratorin Alteras. Welche Schwerpunkte setzt sie?
Also ich würde sagen, sie hangelt sich an ihrer Biografie entlang von daher kann man jetzt nicht von inhaltlichen Schwerpunkten setzen, sondern es geht, denke ich, um ihre Heimat, um ihre Heimat in verschiedenen Sinne. Was ist ihre Heimat? Ist das die Sprache? Aber da geht es dann schon los. Ne? Sie spricht zwar sehr gut Deutsch, also akzentfrei. Sie ist ja, glaube ich, als 12-Jährige nach Deutschland gekommen. Aber sie spricht auch Kroatisch und sie kann auch das Jiddische. Und dann fängt sie eben schon an. Was ist die Heimat? Die Sprache, der Ort, in dem man geboren wurde, der Ort, in dem man lebt, die Familie, das Theater, der Film, die Bühne. Im Grunde geht sie vielleicht dieser Frage nach, also könnte man es versuchen zu paraphrasieren, was wichtig ist für sie in ihrem Leben. Also sie hat im Grunde sich anhand biografischer Eckpunkte entlang gehangelt und deswegen hat sie eben auch zu allen wichtigen Punkten Gäste eingeladen nach Wiesbaden.
Ja, wie schlägt sich das im Programm nieder?
Im Programm schlägt sich das nieder. Zum Beispiel, sie hat Lena Gorelick und Maxim Leo eingeladen zu einem Doppelabend. Das sind ja auch beides jüdische Autoren, aber aus einer jungen Generation. Ich finde, da bekommt man nochmal einen neuen Blick auf den jüdischen Humor auch und aber auch auf diese unterschiedlichen Biografien. Und ich finde, an deren beiden Geschichten, die unterschiedlich sind, aber doch auch vieles gemeinsam haben, kann man ganz schön erzählen, was eigentlich Judentum heute in Europa ausmacht. Dann haben wir aber auch Zoran Terzic zu Gast. Das ist ein kroatischer Autor und Performancekünstler und Jazzpianist. Das ist so ein bisschen ein Tausendsasser, der in verschiedenen Künsten zu Hause ist. Der wird tatsächlich eine Performance machen. Dann hat Adriana Alteras Mariam Sareh eingeladen. Die ist ja eine Schauspielerin und Regisseurin, die einen sehr bewegenden Film gemacht hat, Born in Evin. Ein Dokumentarfilm und in dem Fall hat sie Mariam Sareh als Regisseurin eingeladen. Also sie ist zwar den meisten als Schauspielerin aus vielen Filmen bekannt, aber sie findet sie in diesem Film interessant, weil da geht es um ihre iranische Herkunft und sie ist in einem Gefängnis, also Evin ist ein berüchtigtes Gefängnis im Iran und sie ist eben dort geboren. Ihre Mutter ist quasi schwanger inhaftiert worden und sie hat das viel, viel später erst erfahren und versucht dem nochmal nachzugehen. Es gibt wohl viele Kinder, die da geboren sind, weil da natürlich auch frühkindliche Traumata wohl sein müssen. Und sie kommt dann auch hierher nach Wiesbaden. Sie wird auch im Caligari dann nicht nur Born in Evin zeigen, sondern auch diesen Film Aus meiner Haut, der jetzt gerade relativ neu ist, ich glaube von 2022, auch mit so bekannten Leuten wie Edgar Selge. Also da geht es eigentlich auch wieder um so schmerzhafte Herkunft, aber auch um die Arbeit, Schauspielerin, Regisseurin, die werden sich auch an dem Abend darüber unterhalten, was das für eine unterschiedliche Arbeit ist. Ja, und dann darf natürlich nicht fehlen die Liebe zur Oper bei Adriana Alteras, weil sie ja nicht nur Schauspielerin und Autorin ist, sondern auch inszeniert. Und sie inszeniert eben sehr gerne Opern. Und deswegen hat sie eine Sängerin, einen Sänger eingeladen und wird sich dann mit Wolfgang Behrens vom Staatstheater über ihre Liebe zur Oper unterhalten. Und das wird so eine Art Gesprächskonzert werden. Dann haben wir natürlich sie selbst mit Lesungen, mit ihrem neuen Buch bei uns zu Gast. Also im Grunde kann man sagen, dass Adriana Altaras uns so ein bisschen durch Europa führt, durch verschiedene jüdisch-europäische Identitäten. Und ich bin sehr gespannt auf die Gespräche, die dann da auch entstehen und die Begegnungen.
Wenn ich mir das Programm angucke, dann sehe ich, also Adriana Altaras liest aus ihrem jüngsten Buch ihre Autobiografie, die ja, wie du gerade beschrieben hast, schwierig ist, um das mal einfach mal so platt zu sagen. Dann folgende Themen der Woche: Iran und politische Gefangene, schwarze Frauen in Deutschland. Natascha Kelly,
genau, die hatte ich vergessen,
ist Gründerin des Instituts, des neu zu gründenden Instituts für schwarze Kunst, Kultur und Wissenschaften. Dann jüdische Identität und Migration. Ein Programm, das insgesamt sehr, ja, ist ein Brocken. Es klingt aber auch für mich ziemlich divers und nach ziemlich viel Zeitgeist. Was sagst du dazu?
Ich glaube, dass man Adriana Altaras nicht den Vorwurf des Zeitgeistes machen kann. Also es mutet vielleicht zunächst mal so an, weil diese ganzen Themen halt gerade auch sehr angesagt sind. Aber Adriana Altaras hat ja schon vor vielen, vielen Jahren diese Vagina-Monologe am Theater inszeniert, die sehr umstritten waren. Sie war schon sehr früh in solchen feministischen Diskursen drin. Sie hat auch sehr früh schon angeeckt, auch wenn es um Judentum und Religion ging, weil sie ist selbst, ja, sie bezeichnet sich ja als nicht religiös. Ich glaube, man kann ihr das abnehmen, dass das wirklich die Fragen sind, die sie sehr beschäftigen. Und vielleicht haben wir dann sogar ein bisschen Glück, dass es gerade dem Zeitgeist entspricht, weil es natürlich schön wäre, wenn wir damit auch viele Leute erreichen, ja, klar.
Ein Zitat, das Adriana Altaras zugeschrieben wird: Ich glaube, dass es nur zwei Kategorien von Menschen gibt, die mit und die ohne Humor. Kann man davon ausgehen, bei den Literaturtagen, dass das Programm nicht die befürchtete Schwere haben wird, die man vermuten könnte, weil eben Adriana Altaras die Kuratorin ist?
Das kann ich jetzt auch noch nicht so richtig vorhersagen, wie die einzelnen Abende werden. Wer aber Adriana Altaras erlebt hat, weiß, dass sie selbst bei komplizierten, schweren Themen immer so eine, sie hat immer eine wahnsinnige Zuversicht und so was Zupackendes und Mitreißendes. Also ich glaube, dass das schon eher in dem Sinne ansteckend sein kann, wir müssen jetzt mal was tun, oder dass man sich auch mal aufregen kann über irgendwas. Ich meine, diese polarisierenden Themen, das ist ja auch was, was die Leute aufregt. Ja, und dann kann man von mir aus auch mal da hitzig rumdiskutieren, Adriana Altaras liebt das, mal aus sich rauszugehen und mal ein bisschen die Fetzen fliegen zu lassen. Ja, warum nicht? Das muss ja nicht immer alles, ich finde es besser, als wenn wir nur andächtig da sitzen und der hehren Literatur lauschen.
Susanne Lewalter, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und hier nochmal der Hinweis auf den Termin der Literaturtage, 3. bis 9. September. Die Gespräche dieser Sendung, auch die früherer Jahre, können nachgehört werden auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak. Da Adriana Altaras eine Liebhaberin der italienischen Oper ist und Puccinis Madame Butterfly schon öfter inszeniert hat, hören Sie an dieser Stelle zum Schluss den Summchor.